Es gibt wohl kaum ein Symbol, das wir so oft sehen wie das Kreuz. In den Schaufenstern der Juweliere, auf den Tischen beim Wochenmarkt, überall sehen wir es. Kreuze schaukeln Schülern und Erwachsenen, Schauspielern oder Männer von der Müllabfuhr an der Kette um den Hals und selbst durchgeknallten Typen baumeln Kreuze am Hals, manchmal so groß wie ein Bischofskreuz. Die meisten haben sich an das allgegenwärtige Kreuz so gewöhnt, dass sie es gar nicht mehr so richtig zur Kenntnis nehmen. Ja, als Dekoration, ja, aber ohne größere Bedeutung. Dass aber mehr dahinter steckt und dass es eine doch tiefere Bedeutung hat, das merkt man immer dann, wenn Besucher in der Kirche andächtig vor dem Kruzifix stehen, selbst wenn sie gar keine Christen sind. Dass ein Kreuz sogar für Lebensrettung stehen kann, und das müssen alle, die schon mal in einen schweren Unfall verwickelt waren und für die, die dringende medizinische Hilfe mit dem Roten Kreuz die letzte Rettung war. Oder das Schwarze Kreuz. Gibt es das in der Schweiz auch? Das Schwarze Kreuz? Das ist eine Organisation in Deutschland, die sich um Strafgefangene und ihre Familienangehörigen kümmern. Das Blaue Kreuz hilft Alkoholikern, wieder in ein geordnetes Leben zurückzuführen, sich mit den Frauen zu versöhnen und, wenn es geht, wieder zu heiraten und die Angehörigen zu beraten. Die Mitarbeiter des Weißen Kreuzes helfen Menschen, die sexuell missbraucht worden sind, und ihren Angehörigen. Wohin wir auch blicken, überall hat das Kreuz die Bedeutung von Rettung, von Hilfe, von Hoffnung. Sogar auf Gräbern. Da soll nämlich das Kreuz ein Hoffnungsanker sein, den Trauernde hinüber in die Ewigkeit werfen. Aber ursprünglich war das Kreuz ja ein Hinrichtungsinstrument. Das war ja in der Antike, von den Persern kommt das, denke ich, ein Galgen, an dem entsetzlich gelitten und furchtbar gestorben wurde. Natürlich ergibt sich die Frage, wie kam es, dass aus einem Hinrichtungsinstrument, also einem Symbol des Todes, ein Symbol der Rettung und der Hilfe und der Hoffnung werden konnte? Antwort: durch Jesus. Denn seit Jesus ist das Todeszeichen ein Lebenszeichen. Als Jesus nämlich im Todeskampf nicht schrie, ich bin geschafft, sondern es ist vollbracht, da war das die Erlösung für alle, die Vergebung suchen und zu ihrer Schuld stehen, nicht trotzig, sondern demütig. Denn da hat sich Jesus von Gott wie den größten Sünder behandeln lassen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, zum Inbegriff der Sünde. Denn am Kreuz sah Gott seinen Geliebten so an, als hätte er unser aller Sünde getan. Und uns sieht er seitdem wegen Jesus so an, als hätten wir nie eine Sünde getan, wenn wir Jesus um Vergebung bitten. Das ist unsere Rettung. Das ist unsere Rettung im Weltgericht, denn das ist der Bezugspunkt der an allermeisten biblischen Stellen im Neuen Testament, wenn von Rettung die Rede ist. Da geht es um Rettung durch das Gericht hindurch. Nur so landen wir am Schluss nicht in der Hölle, sondern im Himmel, durch Jesus und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Das Kreuz ist die Siegessäule der Versöhnung zwischen dem Höchsten und uns Menschen. Liebe Leute, wir feiern heute Karfreitag und jetzt blicken wir einmal gemeinsam nach Golgatha. Dort stehen drei Kreuze. Die Hölle ist dort los. Die Soldaten des Hinrichtungskommandos haben Jesus die Arme auseinandergerissen, dann haben sie ihm die Handgelenke festgenagelt mit groben Nägeln auf den Querbalken, den sie dann anschließend mit dem gequälten, an dem aufrechten Stamm nach oben gezogen haben. Der Körper wird von den Schmerzen fast zerrissen. Dann noch einmal der harte Klang von Metall auf Metall. Nun werden auch die Füße mit Nägeln an den Kreuzbalken gezwungen. Jesus hängt nun oben von Schmerzen fast zerrissen zwischen Ersticken und Verbluten. Unten Menschen, die ihn in seinem Todeskampf verspotten. Sie spotten über ihn. In jedem normal empfindenden Menschen muss doch jetzt eine Welle von Hass nach oben steigen und er müsste sie verfluchen, aber Jesus betet hinein in diese hasserfüllten Gesichter: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das zu begreifen? Die Menschen verachten und beleidigen den, der sie liebt. Sie hassen und verspotten ihren Wohltäter. Sie quälen ihn. Sie töten ihn. Ihn, der Tote wieder lebendig gemacht hat. Liebe Leute, auf Golgatha erleben wir den Menschen ohne jede Maske. Niedrig und gemein, mit Regungen, zu denen wir auch fähig sind. Hier erleben wir den Menschen entlarvt und überführt. Das dünne Eis der Menschlichkeit, es ist zerbrochen. Wer das edle Antlitz des Menschen rühmt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, hier starren wir in seine Fratze. Wer menschliche Abgründe sehen will, der muss nach Golgatha schauen. Hier brechen sie auf. Und wer unseren verhängnisvollen Hang zum Bösen leugnet, der kann hier in die Abgründe des menschlichen Wesens schauen. Hier steigt er nämlich wie ein Ungeheuer aus der Tiefe auf. Wir alle sind Nachkommen Abrahams. Durch Abraham kam die Sünde in die Welt, weil er Gott aus der Schule lief. Wir haben heute schon gehört, dass Jesus als der neue Adam kam und er war so Mensch, wie Gott ihn sich eigentlich gedacht hat. So war Jesus. Und diese Reinheit, die die Menschen damals an Jesus gesehen haben und die sie heute an Jesus sehen, macht die Menschen rasend. Und deshalb schlagen sie Jesus damals ins Gesicht. Und deshalb wird Jesus auch heute verfolgt. So himmelschreiend ist ihre Verblendung damals und so abgrundtief das Schuldbewusstsein und so groß der menschliche Hochmut. Ich habe gelesen, dass seit Beginn des Jahres durch Europa eine Welle der Schändungen von Kirchen geht, eine besonders heftige Welle auch gegen Christen. Besonders in Frankreich und Griechenland wütet der Hass auf alles, was christlich gibt. Gläubige Menschen werden getroffen, aber Jesus wird gemeint. Das ist eine erschütternde Bilanz für einen ehemals christlichen Kontinent. Aber jetzt wollen wir nicht nur von dem Kreuz in der Mitte reden. Drei Kreuze stehen auf Golgatha. Rechts und links von Jesus hängt je ein verurteilter Raubmörder. Beide haben sich durch ihre Verbrechen ins Aus manövriert. Zwei hoffnungslose Fälle ohne jede Zukunft. Verurteilt, angenagelt, aufgehängt, abgeschrieben. Und morgen vergessen. Ja, was sonst? Das Leben geht eben weiter. Plötzlich bricht aus dem Verbrecher zur Linken von Jesus, bricht es aus ihm heraus. Er schnauzt Jesus an und sagt zu ihm: Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Liebe Leute, so viel Hohn und Häme noch in der Todesstunde. Selbst die rasenden Schmerzen, die durch seinen Körper jagen, haben seinen Stolz nicht gebrochen. Sein Leben ist gescheitert, aber nicht etwa eine Selbstanklage steht am Schluss, sondern es bricht Hass aus seinem Mund. Er ist verstockt bis zum Ende. Nun muss er mit seiner unvergebenen Schuld selber vor Gottes Thron erscheinen. Und muss selber für seine Sünden zahlen. Er ist das Beispiel für alle selbstgerechten Menschen. Also wenn wir so im Fernsehen mal Talks sehen mit Leuten, die viel gelitten haben und sich als Opfer sehen, dann habe ich so manchmal den Eindruck, die waschen ganz ordentlich die schmutzige Wäsche anderer. Und sie selber kommen dabei glänzend weg. Sie sitzen vor einem großen Publikum, können sich als Opfer darstellen und dann teilen sie aber ordentlich aus. Und dann beschuldigen sie andere. Und sie klagen ihre Eltern an und sie klagen ihre Gesellschaft an und die klagen die Lehrer an und überhaupt alle die Umstände, nur sich selbst nicht. Die Schuld der anderen, das ist ihr großes Thema. Sie selber sind fein raus. Sie drücken sich vor der Verantwortung für ihr Leben. Und das, liebe Leute, das ist ja eine ganz bequeme und feige Art, sein Leben zu beurteilen. Wie reagiert Jesus auf diese höhnische Anfrage? Bist du denn nicht der Sohn Gottes? Dann hilf dir selbst und uns. Jesus hat so vielen Menschen Rede und Antwort gestanden. Er hat auf so viele Fallen, die ihm gestellt wurden, so weise reagiert und immer das passende Wort gehabt. Er hat mal mit scharfen Worten gegeißelt und mit sanften Worten getröstet. Er schweigt. Nichts, sagt er auf diese höhnische Frage. Weil dieser Angriff nicht der Rede wert ist. Diese Art richtet sich selbst. Aber da ächzt plötzlich vom rechten Kreuz eine Stimme herüber. Auch da hängt ein Gemarterter mitten in der Katastrophe seines Lebens. Durch nichts hat er sich auf seiner schiefen Bahn stoppen lassen. Und jetzt ist er am Ende. Natürlich wird auch dieser Sterbende von entsetzlichen Schmerzen fast zerrissen. Aber nicht darüber spricht er. Seine Gewissensqual ist sein Thema. Darüber spricht er. Er macht sich für Jesus zum Fürsprecher, denn er widerspricht dem Ersten. Und er redet ihm ins Gewissen und stellt ihn zur Rede. Und er fragt, hast du denn immer noch keine Furcht vor Gott? Damit dringt er in ihn. Also wie kannst du denn jetzt noch in deiner Situation so eine große Lippe riskieren? Was ist mit dir los? Hast du noch nicht einmal jetzt kapiert, wohin dich dein selbstherrliches Leben ohne Gottesfurcht geführt hat? Und damit macht er ein riesiges Fass auf. Denn das ist das Thema seines Lebens. Und es ist auch das Thema unseres Lebens, wie wir es mit der Gottesfurcht halten. Ich habe schon Christen kopfschüttelnd Fragen gehört, ja, haben wir etwa einen Angstmacher-Gott oder haben wir etwa einen Zeigefinger-Gott oder haben wir etwa einen Aufpasser-Gott? Also was sollen denn diese läppischen Bezeichnungen des Allmächtigen? So ist Gott natürlich nicht. Gegen diese Verzerrungen und Übertreibungen wehrt sich unser christliches Empfinden zurecht. Aber wenn wir jetzt nicht auf den springenden Punkt dieser Fragen kommen, dann könnten wir unterschwellig doch daraus einen falschen Schluss ziehen, dass Gott eben nicht zu fürchten ist, dass er nicht auf uns aufpasst und dass er uns nicht warnt. Doch das tut er. Das tut er. Aber dass Gott zu respektieren ist, das macht ihn doch noch nicht zum Angstmacher-Gott. Dass er als unser Vater natürlich ein Auge auf uns hat, das und unsere Gedanken von Ferne kennt, das macht ihn doch nicht zum Zeigefinger-Gott. Er stellt uns warnende Beispiele vor Augen und warnt uns vor Irrwegen. Also wer Gott so beschreibt, mit Angstmacher-Gott, Zeigefinger-Gott und Aufpasser-Gott, der durchschaut folgende Tatsache nicht, dass ihn nämlich sein eigenes Gewissen, sein eigenes listiges Gewissen austrickst und ihm einen Freibrief zum Sündigen verschafft. Dabei wird nämlich der Anspruch Gottes abgeschüttelt. Der Mann am rechten Kreuz, der spricht von Gottesfurcht. Das Thema Gottesfurcht ist ja in der Bibel allgegenwärtig. Es ist ganz erstaunlich, wie oft das vorkommt. Aber die Frage stellt sich natürlich sofort, was hat denn ein Gott der Bibel mit Furcht zu tun? Ist mit Gottesfurcht vielleicht Ehrfurcht gemeint und Respekt vor Gott? Na, auf jeden Fall. Gleich im ersten der zehn Gebote, da stellt sich ja Gott ehrfurchtgebietend vor. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist ein Anspruch, das ist ein Zuspruch und das ist ein Einspruch in einem. Der lebendige Gott ist ja eine über allen und die absolute Nummer eins. Er bindet sich an sein Volk und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Unmissverständlich zeigt er daraus die Konsequenz auf. Keine anderen Götter. Keine anderen Götter. Gottesfurcht meint aber noch mehr. Nun will ich es mal aus der Erziehung unserer Kinder plaudern und alle Eltern, die werden das ja gut nachempfinden können. So sehr ein Sohn auch weiß, wie sehr sein Vater ihn liebt, kennt er ihn natürlich auch als Autorität. Und er kennt die Grenzen, die von Mutter und Vater aufgezeigt werden, und er kennt auch die Konsequenzen, wenn er diese Grenzen nicht respektiert. Und immer wenn den Sohn der Hafer sticht, wenn er mal so richtig einen drauf machen will oder so richtig die Sau rauslassen will, dann zuckt er zurück, weil er nämlich Angst hat vor der Reaktion des Vaters. Ist doch klar. Das ist wie so ein Reflex. Nicht aus Einsicht und Vernunft, nee, sondern aus Angst vor den Folgen lässt er das Böse. Immerhin. Aber kein Kind zweifelt nur einen Augenblick an der Liebe des Vaters, auch wenn er so ordentlich Dampf vor dem Papa oder vor der Mama hat. Und übrigens wissen ja wir auch als Erwachsene, wie schlecht das manchmal mit der Einsicht und mit der Vernunft bestellt ist. Ja, manchmal haben wir ja sogar Spaß am Bösen, vielleicht. Also es ist doch alles drin. Übertragen wir das jetzt mal auf Gott. Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, sagt uns die Bibel. Dazu müssen wir nur ja, ja und nochmals ja sagen, denn wir sehen ja, was ohne Gottesfurcht in der Welt los ist und was der Mensch den Menschen antut, wofür wir keine Worte finden. Ohne Gottesfurcht verliert der Mensch jedes göttliche Maß, jede Rücksicht und jede Ehrfurcht vor dem Leben anderer, auch vor dem eigenen und vor der Schöpfung. In einem Video zum Beispiel vollführten kürzlich deutsche Parlamentarier der FDP einen Freudentanz, als bekannt wurde, dass das Werbeverbot für Abtreibung abgeschafft werden soll und dass damit faktisch ein Recht auf Abtreibung ausgesprochen wird. Da tanzten die vor Freude durch den Deutschen Bundestag, das muss man sich mal vorstellen. Abtreibung soll ja auch in der EU als Menschenrecht verankert werden. Wie soll dann aber das Projekt EU gelingen mit so vielen Tausenden und Millionen von Kinderleichen im Keller? Das kann doch nicht gut gehen. Das kann doch nicht gut gehen. Heute erleben wir mit, wie Menschlein im übermenschlichen Größenwahn Gottchen spielen und dem Allmächtigen selbst herrlich ins Handwerk pfuschen. Nehmen wir nur mal unsere Zweigeschlechtlichkeit. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Das finde ich schön. Ja. Und er segnete nur sie mit Fruchtbarkeit. Und das weiß eigentlich jedes kleine Kind. Aber es wird von den Schreihälsen der queeren Lobby bestritten. Es gebe mehr als 70 sexuelle Identitäten. Hoppla, über 70. Das wird steil behauptet und es wird erwartet, dass alle über dieses Stöckchen springen. Wer widerspricht, der wird zum Rechtsextremisten und zum Nazi gestempelt. Und die deutsche Ampelregierung plant sogar ein neues Selbstbestimmungsgesetz. Und das beleuchten wir mal ein bisschen. Was steckt denn dahinter? Dahinter verbirgt sich, dass ein sogenannter Geschlechtswechsel schon mit 14 Jahren möglich ist. Und die Eltern können nichts dagegen unternehmen. Ohne Gutachten kann ein 14-Jähriger also zum Gesundheitsamt marschieren oder wohin, weiß ich nicht, und kann sagen, ich fühle mich nicht als Junge mehr, sondern ich fühle mich als Mädchen und möchte umoperiert werden oder umgekehrt. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt etwas zumuten will, was ihr lieber nicht hören würdet. Also ein Mädchen zum Beispiel wird zuerst mit männlichen Hormonen vollgepumpt. Und dann wächst natürlich die Körperbehaarung ganz anders. Die Stimme wird tief, unwiederbringlich tief. Dann werden zwei gesunde Brüste amputiert. Dann wird der Unterleib ausgeräumt. Und dann wird ein Hautzipfel rangenäht, so ein Tütchen. Und das soll dann ein Junge sein. Das wird dann noch als emanzipatorischer Akt gefeiert. Also wie irre muss man sein, um das so zu bewerten. Und noch vor der Sommerpause will die Ampelregierung die wesentlichen Punkte für dieses Selbstbestimmungsgesetz vorlegen und dann zügig umsetzen. Was für eine menschliche Katastrophe! Welche Hybris steckt dahinter? Dass Menschen dem Schöpfer ins Handwerk pfuschen und so tun, als ob das möglich wäre, dass man aus einem Mann eine Frau und umgekehrt machen kann. Und dieser selbstzerstörerische Plan, der es ja im Kern ist, passt natürlich auch zur Zerstörung der Familie. Der uralte kommunistische Traum, der steht wieder auf der Tagesordnung. Noch nie gab es einen so radikalen und konsequenten Angriff auf die Familie. Und dazu soll natürlich auch unsere Sprache auf Genderismus eingestimmt werden. Und die Unis als ehemalige Geistesschmieden der Nation und viele Nationen und viele Medien knicken ein und machen unterwürfig mit. Auch ARD und ZDF, Sternchen, Unterstriche, Glubslaute, du meine Güte, damit wird die schöne deutsche Sprache verhunzt bis zum geht nicht mehr. Sie ist erledigt, denn sie ist unaussprechbar. Das geht ja nicht mehr. Und nun stellt euch mal einen Liedermacher vor, der einen Liedtext auf genderistisch verfassen will. Und die Lyrik, die ist im Eimer, die können wir abschreiben. Es gibt keine Lyrik mehr, wenn sich das durchsetzen sollte. Für die Sprachwissenschaftler ist das natürlich ein glatter Witz. Das ist der Witz der Weltgeschichte. Fehlt die Gottesfurcht, dann fallen alle moralischen Barrieren. Mord und Totschlag sind an der Tagesordnung. Der feige Überfall Russlands auf die Ukraine mit der hemmungslosen Bombardierung der Bevölkerung hat uns alle aufgeschreckt und entsetzt verfolgen wir Tag für Tag die Nachrichten im Fernsehen. Und wir nehmen in unseren Städten und Dörfern immer mehr Flüchtlinge auf. Schon Dostojewski hat gesagt, ohne Gottesfurcht ist alles möglich. Die Lüge regiert, die Ausreden siegen und die Moral versagt. Und jetzt werde ich mal ganz persönlich. Und du? Wie machst du das? Duckst du dich auch? Und machst mit? Zum Beispiel in der Deformierung unserer Sprache? Machst du mit in der allgemeinen Corona-Hysterie und duckst dich weg und kuschst? Gehörst du auch zur schweigenden Mehrheit oder riskierst du im Freundeskreis schon mal eine Lippe und sagst, dass du da anders drüber denkst? Wem folgt dein Herz? Der Gottesfurcht oder der Menschenfurcht? Das ist nämlich das Gegensatzpaar. Gottesfurcht und Menschenfurcht. Und das hängt natürlich von deiner innersten Beziehung zu Gott ab. Wer Gott nicht mehr fürchtet, der fürchtet sich schließlich vor Menschen und geht vor Menschen in die Knie. Gottesfurcht dagegen, las ich mal im Arbeitszimmer eines Pastors, fand ich klasse. Gottesfurcht ist der sicherste Weg, die Menschenfurcht zu überwinden. Und alle Christen, die im Lauf der Geschichte standhaft geblieben sind gegen alle möglichen Versuchungen, nur aus einem Grund, wegen Jesus und wegen der Gottesfurcht. Für den Weg ohne Gottesfurcht steht also der linke Gekreuzigte mit seinem gescheiterten Leben. Der Mann am rechten Kreuz aber spricht noch weiter und weist den anderen Gekreuzigten zurecht. Wie kommt denn der dazu, hier den Moralapostel zu spielen? Der hat doch selber keine Gottesfurcht gehabt und steckt doch in derselben menschlichen Katastrophe wie der andere, auf der anderen Seite. Und das gibt er ja auch sogar zu. Denn er sagt, du bist doch genauso zum Tod verurteilt und du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Das ist also der Unterschied zwischen beiden. Der Mann rechts schlägt nicht um sich, er schlägt in sich. Wie der verlorene Sohn gibt er zu, ich habe gesündigt. Und er akzeptiert sogar das Urteil. Er sagt, zu Recht sind wir verurteilt worden. Wir beide haben die Strafe verdient. Und dann sagt er noch etwas über den Dritten in der Mitte. Was sagt er über Jesus? Ihn nennt er unschuldig und sagt, aber der da, der hat nichts Unrechtes getan. Und dann spricht er Jesus direkt an und sagt zu ihm, denke an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Wie bitte? Machen wir uns doch mal klar, was das bedeutet. Was erkennt er in dem gekreuzigten Jesus? Was sieht er in ihm? Nicht nur den zuckenden, blutenden und sterbenden Körper mit den klaffenden Wunden. Er sieht über der Dornenkrone die Königskrone. Er hat die Zukunft im Blick. Und er erweist sich hier als jemand, der gläubiger ist als die Jünger, die Jesus in der Todesstunde verlassen haben. Er spricht von der kommenden Herrschaft von Jesus. Er erkennt im Gekreuzigten das reine und fehlerlose Opferlamm. Der da hat nichts Unrechtes getan. Er sieht in dem Todgeweihten schon den, der auferstehen wird. Denn wie könnte er sonst sagen, wenn du deine Herrschaft antrittst? Er glaubt also an die Auferstehung. Dieser Verbrecher am rechten Kreuz, ich sage es nochmal, hat einen klareren Glauben als die Jünger, die geflohen sind. Wie reagiert Jesus jetzt? Zu jedem Spott und zu jeder Lästerung hat Jesus geschwiegen. Doch auf diese demütige Bitte antwortet Jesus sofort, sofort und sagt, ich sage dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das ist eine wunderbare Botschaft, weil nämlich in diesen Worten die Rechtfertigung allein aus Gnaden aufleuchtet. Der Mensch kann ja gar nichts Gutes mehr tun. Der kann sich nichts verdienen. Der hat ja keine Voraussetzungen. Der ist ja total am Ende. Liebe Freunde, die ihr noch Jesus noch nicht in euer Leben aufgenommen habt, das ist doch genau dieselbe Situation wie bei dir. Du kannst ihm doch auch nichts bieten. Du kannst doch nichts vorweisen. Und selbst wenn du ab heute nur noch Gutes tun willst, unser Leben und dein Leben ist doch wie Zeichnen ohne Radiergummi. Du kannst später noch was dazusetzen, aber das, was auf dem Blatt ist, das kriegst du nicht mehr weg. Das kriegt nur Jesus mit seinem Blut weg. Sonst nicht. Und alles, was du zusammengelebt hast, vergibt Jesus in der Kraft seines Opfers. Ja, dieser Mann ist ja hier der beste Beweis. Der kann nichts bieten, dem schenkt Jesus alles. Und wer so zu Jesus kommt, ich kann dir nichts bieten, aber schenk mir alles, der ist bei Jesus willkommen. Der Terrorist am rechten Kreuz, der bekommt einen Platz im Himmel gratis. Ja, klasse. Anders bekommen wir ja auch keinen. Was einen Menschen zum Christen macht, ist ja nur das Geschenk der Versöhnung und Vergebung. Wir kommen also nicht in den Himmel, weil wir so gut sind, sondern wir kommen in den Himmel, weil Jesus so gut ist. geschenkte Gnade, das ist die Mitte des Evangeliums. Darüber schreibt Martin Luther Folgendes: Eigentlicher Gegenstand der Theologie ist der Mensch der Sünde, schuldig und verworfen. Und Gott, der Rechtfertiger des Sündenmenschen, was auch immer in der Theologie außerhalb des Gegenstandes bedacht oder besprochen wird, ist Irrtum und Gift. Daran halten wir fest. Sollen doch die liberalen Theologen mit ihrem kastrierten Evangelium weiterhin das Evangelium auf den religiösen Wühltischen verramschen und die Kirche leer predigen? Sollen sie doch machen. Machen sie ja auch. Da machen wir aber nicht mit. Wir verkündigen die Botschaft vom biblischen Jesus Christus und kein anderes Evangelium. Und nur dieses Evangelium rettet. Der Verbrecher hat also Gott nichts zu bieten, wir auch nicht. Wenn es um unsere Errettung geht, dann stehen wir vor Gott mit leeren Händen da. Gott sieht unsere guten Einsätze, die sieht er. Und die belohnt er auch, wie Jesus verschiedentlich sagt. Aber in Fragen der Errettung und unseres Heils spielen unsere guten Taten keine Rolle. Da spielt nur das eine Rolle, was Jesus gemacht hat. Zuletzt hängt da also am rechten Kreuz ein begnadigter Sünder. Und Jesus ist zur einzigen, großen und letzten Hoffnung für ihn geworden. Für ihn, diesen Hoffnungslosen. Das Kreuz von Jesus ist das große Plus vor seinem Leben. Und wieder die persönliche Frage, kannst du das von dir auch schon sagen? Ist das Kreuz von Jesus auch schon das große Plus vor deinem Leben? Das wäre wunderbar. Wenn nicht, hol's nach. Mach das heute. Und ich sag mal ein Gebet, das ich schon oft mit Menschen, die sich bekehren wollten, gesprochen habe. Ich habe das so in kurzen Sätzen vorgesprochen und die haben das dann in kurzen Sätzen nachgesprochen und es dadurch zu ihrem eigenen Gebet gemacht. Und vielleicht stimmt ja jemand innerlich jetzt ein, wenn ich dieses Gebet auch in kurzen Sätzen spreche. Also so kannst du beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Aber jetzt übergebe ich dir mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich danke dir dafür, dass du auch für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Vergib mir bitte alle meine Sünden. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Komm mit deinem Heiligen Geist in mein Leben und hilf mir so zu leben, wie du es willst. Wenn du so oder so ähnlich gebetet hast, dann darfst du ihm schon danken, dass er dich zu einem Kind Gottes gemacht hat und das getan hat, worum du ihn gebeten hast. Denn er wartet ja darauf, dass du es tust. Er wartet ja darauf. Ich weiß nicht, wie viele Jahre schon bei dir oder wie wenig Zeit. Aber wenn es dir klar ist, dass du mit Jesus gehen willst, dann tu es. Dann beginn diesen Weg mit Jesus. Dann lass ihn in dein Herz rein. Er steht ja davor und klopft an. Und dann warte nicht länger. Diese Bekehrung auf den letzten Drücker, die wir gerade miterlebt haben, die haben sich manche schon zum Vorbild genommen. Und da, weil sie sich gesagt haben, als Christ leben, als Sauerklos, nee, ich will erst mal was vom Leben haben und ordentlich einen drauf machen und am Schluss können wir wieder darüber reden. Die dachten, mit der Bekehrung fängt die saure Goldenzeit ihres Lebens an. Das ist doch ganz großer Quatsch. Wer hat dir denn den Unsinn erzählt und warum hast du ihn geglaubt? Manche halten den Schächer am Kreuz für ein Beispiel dafür, dass man sich ja vor dem Tod ja immer noch bekehren kann. Das steht da in der Bibel. Aber gerade dieser Verbrecher am Kreuz belegt das Gegenteil. Er hat nämlich die erste Gelegenheit genutzt, die er hatte. Und da hat er sich bekehrt. Und wenn du also heute diese Botschaft von Jesus und seinem Tod und der Auferstehung und der Vergebung der Sünden und dem neuen Leben unter der Anleitung von Jesus gehört hast, dann tu diesen Schritt heute. Ich bitte dich im Namen von Jesus und verschiebe deine Bekehrung nicht aufs Sterbebett, denn vielleicht hast du ja gar kein Sterbebett. Wir sehen doch täglich Bilder von Unfällen, wo Menschen von jetzt auf gleich ausgeknipst worden sind. Oder dir platzt ein winziges Äderchen im Gehirn und du kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Was dann? Ja, sag doch bloß, ich mal hier den Teufel an die Wand. Liest du denn keine Zeitung? Guckst du kein Fernsehen? Das kriegen wir doch jeden Tag zu hören. Du kennst doch selber Beispiele aus deiner Umgebung. Oder deine Gnadenzeit ist abgelaufen und du bist so verhärtet und so verstockt, dass du gar nicht mehr anders kannst. Das wäre schlimm. Und überhaupt, willst du denn den Schöpfer deines Lebens ein Leben lang hinhalten und ihm am Schluss dein abgewirtschaftetes Leben hinhalten? Das ist doch auch schäbig. Er will, dass du heute Mitarbeiter in seinem Reich wirst. Er hat doch eine Berufung für dich. Er hat doch einen Plan für dich. Tante Lisa, damals war sie schon 70 und sie hat ganz spät erst Jesus kennengelernt und lieben gelernt und hat sich bekehrt. Und die war ihrem Retter Jesus von Herzen dankbar. Aber sie steckte voller Vorwürfe, dass sie es nicht viel früher gemacht hat. Und ich sagte zu ihr, Tante Lisa, spät, aber doch noch. Sei doch dankbar und lass sie selbst anklagen. Es hilft ja nicht. Mach du es heute wenigstens anders. Und wenn dein Lieblingswort morgen ist, dann höre, das in der Bibel steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Verschließt euch nicht. Wir wollen aber die Blicke noch nicht ganz von den drei Kreuzen dort auf Golgatha abwenden. Sie stehen für Tragik und Hoffnung des Menschen. Und die Stellung zu Jesus gibt den Ausschlag, wohin die Reise geht. Der eine Mann lästert und stirbt ohne Hoffnung und ohne Zukunft im Blick. Er stirbt unter der Schuld seines Lebens. Jesus als Retter zurückweisen, das ist die unvergebbare Sünde gegen den Heiligen Geist. Dieser Mann, der ist für ewig verloren. Gott zwingt ja keinem Menschen seinen Willen auf. Keinem, nie. Das klingt hart, aber das ist doch die Lage. Seine Tragödie hat sich der Mann selber zuzuschreiben. Der andere Mann hatte sich auch schon abgeschrieben, der hatte auch keine Hoffnung im Blick. Durch die Begegnung mit Jesus wurde das aber anders. Er erkennt in Jesus den Erlöser und bekennt ihm seine Schuld und er bittet ihn um Gnade und bekommt sie als Geschenk und er ist auf Jesus und er ist für ewig gerettet. An Jesus entscheidet sich unsere Zukunft. Nach einem Evangelisationsabend sagte mal eine Studentin zu mir, also ich muss Ihnen ja mal sagen, das war ein wirklich umwerfender Abend, schon als ich begrüßt wurde. Das war ja so, als ob die sich schon monatelang auf mich gefreut hätten. Und dann das gemeinsame erfrischende Singen und dann die frohe Botschaft von der Gnade Gottes und von der Liebe Gottes, die allen Menschen gilt, egal mit welcher Vergangenheit sie leben. Aber eine Sache hat mich doch gestört. Was Sie da vom Gericht gesagt haben, vom jüngsten Gericht, das passt doch nicht zu dem Gott der Liebe. Gott kann doch nicht wollen, dass Menschen in die Hölle kommen. Und da sagte ich zu ihr, das will er ja auch gar nicht. Das Gegenteil stimmt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die Wahrheit. Und er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt und seinen eigenen Sohn vom Himmel auf die Erde geschickt, um die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Nur wenn sich ein Mensch sperrt, wenn er sich verschließt, wenn er diesen Weg der Rettung durch Jesus nicht gehen will, wenn er die Tür nicht aufmacht, wenn Jesus anklopft, dann kommt er nicht in den Himmel, dann kommt er in die Hölle, und zwar durch seine eigene Schuld. Und in der Hölle wird es ja nur Freiwillige geben, denn die wollten den Weg mit Jesus ja nicht. Die haben ihn ja zurückgewiesen. Und ich merkte, als ihr den Zusammenhang von Schuld und Gnade und Jesus und Errettung und Zukunft und ewigem Leben so peu à peu erklärt habe, da merkte ich, wie sich ihr Gesicht veränderte. Und ich merkte, jetzt hat sie es verstanden. Ja, und dann habe ich natürlich gefragt, und wollen Sie heute diesen Schritt zu Jesus tun und Jesus einladen in Ihr Leben, damit er die Regie übernimmt, der Herr Ihres Lebens wird? Und da hat sie mit ganz klarer Stimme gesagt, ja, das will ich. Und dann haben wir zusammen gebetet und dann habe ich ihr gratuliert. Dann, das war ihr Geburtstag, sie war ja als Gotteskind geboren worden und dann ist sie fröhlich aus der Kirche gegangen. Also, wenn du bereit bist, Jesus heute Nachmittag zur Nummer eins in deinem Leben zu machen, dann marschier hier nicht so wieder raus, als ob nichts gewesen wäre und als ob ich Chinesisch gesprochen hätte, sondern dann schnappt ihr irgendeinen Christen und dann setzt ihr euch zusammen und dann redet ihr zusammen, dann betet ihr zusammen und dann kannst du heute nämlich deinen Geburtstag feiern.